Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 186. Heute ist mein zweites Buch erschienen und ich freue mich so sehr. Also das ist wirklich ein Traum für mich, der wahr geworden ist, dass ich Autorin bin, seit heute zweifache Autorin. Und ich freue mich immer noch über unser erstes Buch, das zusammen mit meiner Kollegin und Freundin Petra Schleifer entstanden ist. Also das haben wir 2022 geschrieben. Es ist im September rausgekommen. Und in meinem ersten Buch geht's sehr so um dieses Paralleluniversum Anti-Diät. Also wir wollten die Hintergründe aufzeigen und auch wirklich verständlich machen, ja, was Probleme sind, was Herausforderungen sind, was uns davon abhält, Frieden zu schließen mit dem Essen und dem Körper. Und als typischer Ratgeber wollten wir natürlich auch die LeserInnen in die Umsetzung bringen, wenn sie das möchten. Also es gibt zu jedem kleinen Kapitel, also es sind drei Teile aufgegliedert und jeder Teil hat dann drei große Unterkapitel und da hat dann jedes Kapitel auch nochmal drei Teile, also es sind insgesamt 27 und nach jedem kleinen Kapitel haben wir so eine kleine praktische Übung noch eingeflochten oder einfließen lassen, also von Reflexionen über Journaling, über Meditationen, es also ganz, ganz viel dabei. Und ich bin immer noch sehr stolz auf dieses Buch. Also ich freue mich immer noch sehr darüber. Ja, wir sind sehr, sehr stolz auf dieses Buch. Und ich wollte aber auch immer noch ein Buch alleine schreiben als ja Solo-Projekt. Und ich wollte vor allem auch sehr viel ernährungstherapeutische Inhalte da reinbringen. Und ich würde jetzt tatsächlich direkt einfach mal die Einleitung aus meinem neuen Buch vorlesen, weil das sozusagen die Antwort auf die Frage ist, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Und ich halte sie in den Händen und ich habe richtig Herzklopfen. Das Kapitel heißt, wovon träumst du? Ich kann nicht glauben, was ich gerade im Begriff bin zu tun. Was bin ich nur für eine Hochstaplerin? Ich erkläre im Podcast, ist doch was du willst, seit Jahren, warum sich vom Gewicht nicht auf die Gesundheit schließen lässt, wie ein entspanntes und genussvolles Essverhalten ohne Diätregeln und Kontrollzwang funktioniert und dass mehrgewichtige Menschen genauso viel Respekt verdienen wie schlanke Personen und wie sie diesen Respekt einfordern können. Verdammte Axt, es ist noch nicht mal 2 Stunden her, dass ich meine Klientin in der Beratung fragte, was denn eigentlich hinter ihrem Wunsch nach einem schlankeren Körper stecke. Wenn die wüsste, was ich für eine Lügnerin bin. Denn gerade sitze ich in einem Online-Call und lasse mir erklären, in welchem Zeitraum welche Gewichtsabnahme für mich realistisch sei. Ich schäme mich so sehr, dass ich kaum dem Gespräch folgen kann. Die Anti-Diät-Ernährungswissenschaftlerin, die andere Menschen dabei unterstützt, Frieden mit dem eigenen Körper und dem Essen zu schließen, denkt gerade ernsthaft darüber nach, in den nächsten Monaten mehrere 1.000 Euro dafür auszugeben, um vorsätzlich Gewicht zu verlieren. Plötzlich ist Stille. Ich blicke auf, schaue in ein erwartungsvolles Gesicht und mir wird klar, dass ich eine Antwort geben muss. Glücklicherweise lässt mich mein Kurzzeitgedächtnis nicht im Stich. Mein Gegenüber hatte mir gerade freudestrahlend verkündet, dass ich mir jederzeit während des Programms überlegen könnte, ob ich mein Zielgewicht nicht doch noch etwas weiter runterschrauben will, 25 Kilo seien in meinem Fall überhaupt kein Problem. Und um den Ganzen etwas mehr Nachdruck zu verleihen, wiederholt er mit glänzenden Augen noch einmal seine letzte Frage. Wenn meine Träume keine Grenzen hätten, was würde ich mir wünschen? Ich hatte in meinem Leben schon viele Träume. Häufiger als mir lieb war, spielten darin mein Aussehen und mein Gewicht eine zentrale Rolle. Mit 11 Jahren hatte ich bereits einige Mobbing-Erfahrungen hinter mir und glaubte, dass alle mich mögen würden, wenn ich nur, in Anführungszeichen, die perfekte Figur hätte. Mit 19 Jahren war ich überzeugt, dass ich meine Probleme mit dem Essen und meinem Gewicht lösen könnte, wenn ich nur die eine Diät finden würde, die mich schlank machen würde. Ich entschied mich für ein Studium der Ernährungswissenschaften und verschwendete nicht einen weiteren Gedanken daran, dass ich auch gerne etwas Kreatives gemacht oder mit Tieren gearbeitet hätte. Mit 31 Jahren nach der Geburt meines ersten Kindes träumte ich davon, mit dem perfekten After-Baby-Body wie ein Phönix aus der Asche zu steigen. Trotz des Stillens hungerte ich mich durch ein extremes Sportprogramm. Mit 34, nach der Geburt meines zweiten Kindes, setzte ich mir ein Ultimatum. Jetzt oder nie. Aus Angst und Verzweiflung griff ich zu drastischen Maßnahmen, die mich an den Rand einer Essstörung brachten. Der Wunsch nach einem schlanken Körper hatte sich längst in einen wiederkehrenden Albtraum verwandelt. Ich kämpfte einige Monate wie besessen um jedes einzelne Kilo, bis plötzlich gar nichts mehr ging. Aus dem heiteren Himmel hatte ich anaphylaktische Schocks, schwere allergische Reaktionen, die zum Kreislaufstillstand und sogar zum Tod führen können. Ich hatte Schmerzen, konnte an vielen Tagen fast nicht aus dem Bett aufstehen und hatte kaum eine Chance, meinen normalen Alltag durchzustehen. An eine strenge Diät oder einen harten Trainingsplan war nicht zu denken. Es dauerte über ein Jahr, bis ich die Diagnosen Histaminintoleranz und Mastzellaktivierungssyndrom erhielt, die meine Symptome endlich erklärten und mir die Möglichkeit gaben, gezielt dagegen vorzugehen. Mein erster Impuls war, eine krasse Restriktionsdiät zu machen. Wieso nur histaminreiche Lebensmittel weglassen, wenn ich auch gleich 120% geben und auf alles Ungesunde verzichten konnte? Aber ich war längst am Ende meiner Kräfte. Ich konnte nicht mehr gegen meinen Körper kämpfen. Diäten kamen nicht mehr in Frage, also tat ich das komplette Gegenteil. Ich fing an, intuitiv zu essen. Auch wenn es nicht mehr meine oberste Priorität war, hoffte ich anfangs noch, mit der intuitiven Ernährung Gewicht zu verlieren. Tatsächlich tat sich aber gar nichts auf der Waage. Doch nach ein paar Wochen und Monaten bemerkte ich die ersten anderen positiven Veränderungen und der Wunsch nach einem schlankeren Körper rückte langsam in den Hintergrund. Meine Blutwerte verbesserten sich, ich hatte wieder viel mehr Energie und ich verspürte eine Leichtigkeit und Freude, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Essen hatte die Macht über mich verloren. Wenn das bedeuten sollte, den Traum vom schlanken Körper aufzugeben, war ich bereit, diesen Preis zu zahlen. Mein Gewicht war mir nicht mehr so wichtig. Zumindest dachte ich das. Denn wie soll ich mir erklären, dass ich gerade überlege, ob ich für das Diätprogramm die Ratenzahlung wählen oder doch besser den ganzen Betrag auf einmal zahlen soll, um mir ein paar Kröten zu sparen? Ich erwache aus meiner Trance, als ich ein ungeduldiges Räuspern höre. Huch, ich habe immer noch nicht geantwortet. Wovon träumst du? Mein Gegenüber fragt mich nun schon zum dritten Mal. Und seine fast fieberhafte Dringlichkeit, mich auf ein konkretes Zielgewicht festzunageln, bringt mich endlich zur Besinnung. Dieses Diätprogramm, das mir gerade in den buntesten Farben angepriesen wurde, ist definitiv nicht das, was ich brauche. Und daran ändert auch meine neue Verdachtsdiagnose nichts. Rheuma. Allein die Vorstellung, dass sich diese Diagnose bewahrheitet, macht mir riesengroße Angst und mir wird bewusst, warum ich gerade in diesem Call sitze. Es war der erstbeste Strohhalm, nach dem ich gegriffen habe, um diese Angst nicht mehr fühlen zu müssen. All mein Wissen und meine Arbeit der letzten Jahre und selbst das Buch, das ich zum Thema Gesundheit und Gewicht schon geschrieben habe, konnten mich nicht davor schützen, dass mich die neue Diagnose direkt in alte Muster zurückkatapultiert hatte. Meine Hoffnung war, mit der sinkenden Zahl auf der Waage schwarz auf weiß die Bescheinigung zu bekommen, alles in meiner Macht Stehende zu tun. Schon früher hat mir dieses messbare Ergebnis, wenn der Zeiger der Waage nach unten gewandert ist, die trügerische Sicherheit gegeben, mein Leben im Griff zu haben. Doch hätte ich mit dieser Diät meine Gesundheit und mein Wohlbefinden wirklich positiv beeinflussen können. Möglich. Mit meiner Geschichte wäre es womöglich aber auch die Fahrkarte zurück in den Teufelskreis aus Hungern, exzessivem Sport, Essanfällen, Sportverweigerung und ganz vielen Schuld- und Schamgefühlen gewesen. Das ist ein Risiko, das ich nicht mehr bereit bin einzugehen. Also verkünde ich dem verdutzten Abnehmcoach, der eigentlich Koch ist und dessen einzige Zusatzqualifikation darin besteht, vor einem Jahr selbst mit diesem Programm abgenommen zu haben, dass ich kein Interesse mehr habe. Ich bedanke mich für seine Zeit, beende den Call und atme einmal tief durch. Uff. Die Anspannung fällt von mir ab. Nur die Angst ist immer noch da. Was nun? Als Ernährungswissenschaftlerin glaube ich an die Kraft nährstoffreicher Lebensmittel. Ich bin vertraut mit der wissenschaftlichen Datenlage, weiß, wie die Ernährung Gesundheit und Wohlbefinden beeinflussen kann und wie sie sich zur Vorbeugung und Behandlung chronischer Krankheiten einsetzen lässt. Gesunde Ernährung umfasst aber weit mehr als die Lebensmittel, die wir essen. Auch unsere Beziehung zum Essen und zu unserem Körper sowie unsere innere Haltung gehören dazu. Essen geschieht immer in einem Kontext. Obwohl es wichtig ist, was wir essen, kann Ernährung nur bedingt etwas bewirken, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Dem Abnehmcoach bin ich die Antwort schuldig geblieben, wovon ich träume. Doch dir möchte ich sie nicht vorenthalten, schließlich ist sie der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich will ohne Verzicht und Kontrolle entspannt und mit Genuss essen, mich gut versorgen und mit meinen Erkrankungen im Gepäck ein erfülltes, glückliches, genussvolles, möglichst gesundes und möglichst leistungsfähiges Leben führen. Und mit leistungsfähig meine ich nicht Leistungssport oder dass ich funktionieren muss. Leistungsfähig zu sein bedeutet für mich, genug Kraft und Energie zu haben, um meinen Alltag gut zu meistern, das zu tun, was mir wichtig ist und mein Leben in vollen Zügen zu genießen. Mein Wunsch ist, dir zu zeigen, wie du das auch für dich erreichen kannst, und zwar sowohl aus meiner Sicht als Ernährungsfachkraft heraus, als auch auf der Basis meiner Erfahrung als Betroffener. Dieses Buch richtet sich an Menschen, die intuitiv essen wollen oder bereits intuitive EsserInnen sind. Eine Diagnose wie zum Beispiel Bluthochdruck, Fettleber, Insulinresistenz oder Diabetes Typ 2 bekommen haben und ihre Krankheiten ohne Regeln und Verbote beim Essen und im Einklang mit ihrem Körper managen wollen. Aber auch wenn du Angst hast, eine chronische Erkrankung zu entwickeln, weil vielleicht Familienmitglieder betroffen sind oder du befürchtest, dass dein Körpergewicht bestimmte Erkrankungen begünstigen könnte, lies unbedingt weiter. In diesem Buch findest du zum einen durch wissenschaftliche Studien untermauertes theoretisches Wissen, zum anderen bewährte Methoden aus der Ernährungstherapie, wie du dein Essverhalten, deine Gesundheit und dein Wohlbefinden ohne Diätzwänge, Körperkontrollmaßnahmen oder Verzicht positiv beeinflussen kannst. Ich glaube fest daran, dass Essen Freude und Genuss bringen darf und dass jedes, wirklich jedes Lebensmittel Teil einer gesunden und ausgewogenen Ernährung sein kann. Und daran sollte auch eine Diagnose nichts ändern. Herzlichst, deine Antonie. So cool. Ich freue mich wirklich so, so, so sehr. Ich weiß, ich habe es jetzt schon 5-mal gesagt. Und Teil 1 ist dann raus aus dem Diätgefängnis. Teil 2 ist: Was dir nicht gut tut, kann weg. Teil 3 ist dann der ernährungstherapeutische Teil, intuitiv essen bei chronischen Erkrankungen. Da geht es erstmal darum, was intuitives Essen ist. Da ist das Kapitel intuitiv essen leicht gemacht. Dann gibt's ein großes Kapitel über Insulinresistenz und Diabetes Typ 2, weil eben Insulin, wie viele glauben, nicht nur den Zuckerstoffwechsel beeinflusst, sondern weil es eigentlich also für den gesamten Stoffwechsel sehr, sehr wichtig ist und eben auch im Fettstoffwechsel und im Proteinstoffwechsel kräftig mitmischt. Deshalb macht Insulinresistenz und Diabetes Typ 2 den Anfang, weil ich auch immer wieder da zurückkomme und auch mich sehr bemüht habe, so die Parallelen zu den einzelnen Erkrankungen dann auch zu knüpfen und auch so die Wechselwirkungen anzuzeigen. Ich habe dann noch als Erkrankungen arterieller Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, nicht alkoholische Fettleber, polyzystisches Ovarialsyndrom, also PCOS, rheumatische Erkrankungen. Und dann gibt's noch ein, ja, ein bisschen anderes Kapitel über Allergien, Intoleranzen, verbotene Lebensmittel und Verzicht. Da habe ich letzte Woche draus vorgelesen. Und im Teil 4 wollen wir dann Gesundheit neu definieren. Da geht's um Ziele, Werte, um Motivation, um so ein paar letzte Stolpersteine. Ja, und das ist jetzt mein Buch, das seit heute erhältlich ist. Ich habe an den Zahlen gesehen, dass es einige von euch schon vorbestellt haben. Da habe ich mich natürlich auch sehr darüber gefreut. Also ich kann es dir tatsächlich, und das kann ich voller Stolz sagen, wärmstens ans Herz legen. Du wirst da ganz, ganz viel rausziehen können. Und wie gesagt, ich habe da mein komplettes Wissen, meine komplette Expertise, mein komplettes Herzblut in dieses Buch reingegeben. Es geht also darum, wie kann ich intuitiv essen, wie kann ich Frieden schließen mit dem Essen und dem Körper in einer Welt, die voller Hindernisse ist. Chronische Erkrankungen gehen ja oft einher mit Ratschlägen, das eigene Essverhalten zu kontrollieren. Aber nur weil jemand jetzt eine Erkrankung hat oder eine Diagnose hat, funktionieren Diäten trotzdem nicht für die meisten Menschen. Also zumindest nicht in der Welt, in der wir leben, in der der schlanke Körper, der in Anführungszeichen bessere ist, wo der Leidensdruck riesig ist, wenn man nicht einen Körper hat, der dem ja gesellschaftlich akzeptierten Bild entspricht. Ja, und durch diesen Leidensdruck soll sich dementsprechend auch häufig in so wenig Zeit wie möglich so viel wie möglich ändern. Also unsere Gesellschaft, die lässt gar keinen Raum für langsame, bedürfnisorientierte Veränderungen im Einklang mit dem eigenen Körper. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Und ich glaube schon, dass es möglich ist, auch vorsätzlich Gewicht zu verlieren, ohne das Verhältnis zum Essen und dem eigenen Körper an die Wand zu fahren und ja auch dieses Gewicht zu halten. Ja, wir haben das ja beispielsweise auch, dass manche Menschen mit dem intuitiven Essen anfangen und dann ja so aus Versehen auch Gewicht verlieren und es eventuell gar nicht merken. Und das ist nämlich auch der Knackpunkt. Also für die meisten Menschen, zumindest die Menschen, mit denen ich jetzt arbeite, zum Beispiel in der Ernährungsberatung, für die ist es absolut keine gute Strategie, sich darauf zu konzentrieren, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, und zwar aus verschiedenen Gründen. Und der Knackpunkt, habe ich gerade schon gesagt, ist so nebenbei, dass man es fast gar nicht merkt. Also die Abnahme sollte idealerweise so langsam und so nebenbei erfolgen, dass es gar nicht offensichtlich ist und vielleicht erst so nach mehreren Wochen oder Monaten überhaupt mal, einem selbst oder jemand anders auffällt. Und warum soll das so langsam sein? Ja, damit wir das System nicht überlasten. Und mit System meine ich unseren Körper, unseren Stoffwechsel, aber eigentlich meine ich damit Körper, Geist und Seele. Und wenn jetzt die Abnahme so langsam und so nebenbei und so, ja, gemächlich, sage ich jetzt mal, erfolgen soll, ja, dass der Körper es eigentlich gar nicht so richtig mitkriegt, dass sich was ändert, dann brauchen wir ein anderes Warum, und zwar ein anderes, starkes Warum, weil die Gewichtsabnahme selbst ja nicht mehr motiviert. Und ich hatte es ja auch schon öfter jetzt in verschiedenen Podcast-Episoden, diese langfristigen Vernunftziele, die sind sowieso eine extrem, ja, suboptimale Motivation. Also es bringt häufig mehr, wenn wir auch so kleine Etappenziele uns vornehmen, ja, die uns dann auch während des Weges motivieren, weil ich habe das auch schon gesagt, ja, unser Gehirn interessiert's nicht, was morgen ist oder nächste Woche oder, ne, in, keine Ahnung, 40 Jahren, wenn ich gerne immer noch eine Treppe hoch und runter laufen möchte. Ich bin dann über 80 in 40 Jahren. Ja, das interessiert das Gehirn nicht, sondern unserem Gehirn ist eigentlich nur wichtig, dass wir die nächsten 3 Minuten überleben und bestenfalls heute Abend auch noch mit den Zähnen wackeln. Deshalb motivieren uns diese Vernunftziele auch wirklich nur schwierig. Und wir brauchen etwas anderes. Es muss oder es darf, und es muss gar nichts, aber es darf mehr dahinter stecken, ja, wenn das funktionieren soll. Und wie gesagt, für viele Menschen, mit denen ich arbeite, ist es nicht unbedingt ein passender Fokus, vorsätzlich Gewicht zu verlieren. Aber ich sage immer, du darfst dich natürlich freuen. wenn du Gewicht verlierst und wenn das dein Wunsch war. Ich bin die Letzte, die dir das absprechen würde. Ich habe das manchmal in Beratungen, dass dann jemand kommt und na, ich habe es schon längst gemerkt häufig und dann kommt so die Person, meine Klientin und sagt dann, du, ich habe jetzt abgenommen und ich habe eigentlich Angst, dir das zu erzählen und ich weiß jetzt gar nicht, was ich so richtig damit machen soll und ich weiß auch gar nicht, ob ich mich jetzt darüber freuen darf. Und dann sage ich, natürlich darfst du dich darüber freuen. Und meistens ist es aber so, dass in dem Prozess, wenn man lernt, intuitiv zu essen, so viel passiert, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der eigene Körper und das Aussehen gar nicht mehr so dieses einzige Ziel ist, oft, dass man sich fokussiert. Und es kann sogar sein, dass es auch gar nicht mehr das Wichtigste ist, weil plötzlich andere Dinge so in den Vordergrund rücken. Und ne, wenn das nicht so ist, wenn immer noch Aussehen und Gewicht das Wichtigste ist, dann ist es auch völlig okay. Es gibt kein richtig oder falsch beim intuitiven Essen. Und meistens ist es tatsächlich so, wenn dann jemand Gewicht verliert im Prozess, dann gucken wir auch drauf, ne, was für Gefühle löst es aus. Kann es sein, dass es vielleicht auch aktivierend wirkt, dass man dann plötzlich in so alte Muster zurückfällt, um den Prozess zu beschleunigen, ne, was dann natürlich wieder kontraproduktiv für unser System ist. Oder wir schauen uns beispielsweise auch an, wenn jemand zum Beispiel so unbewusst die Hoffnung hatte, dann doch mit dem intuitiven Essen Gewicht zu verlieren und dann passiert es nicht oder man nimmt vielleicht sogar zu. Also für mich ist es viel, viel wichtiger in dem Prozess auch, ja, hinter diese Hoffnungen und Sehnsüchte und Ängste zu schauen und auch, ja, dahinter zu schauen, was denn sozusagen oder für was denn das Gewicht steht. Ja, oft ist es ja so ein Stellvertreter, unser Körpergewicht, für irgendwas anderes, für ein Gefühl, das wir vielleicht erreichen wollen oder ein Bedürfnis, das wir vielleicht stillen wollen. Und ich sage immer, es darf alles sein und wir können da drüber sprechen, ja, weil darum geht's eigentlich beim intuitiven Essen, dass du dich mehr mit deinem Körper verbindest, dass du mehr auf deinen Körper hörst, dass du die Signale deines Körpers also spüren kannst, interpretieren kannst und darauf reagierst. Und zwar im besten Fall dann noch in einer Art und Weise, die sehr bedürfnisorientiert ist, also im Einklang mit deinen Bedürfnissen steht und ja, die deinem Körper Respekt entgegenbringt. Und wie gesagt, das ist alles eine totale Übungssache. Also keine Person, niemand kann das von heute auf morgen. Und ich glaube auch, dass es kein Versagen gibt beim intuitiven Essen, sondern Evelyn Tripoli, die hat das mal so schön formuliert, dass jede Mahlzeit einfach wieder nur eine Gelegenheit ist, etwas über dich und deinen Körper zu erfahren. So, und jetzt habe ich mein Buch, das hat 220 Seiten, jetzt habe ich mir natürlich überlegt, für diese Episode, was will ich denn aus diesem Buch vorstellen, weil es ist ja alles irgendwie wichtig. Ich wollte unbedingt diese Einleitung vorlesen, weil die mir sehr, sehr viel bedeutet. Und dann habe ich mir gedacht so, und ne, was jetzt? Und ich habe jetzt beschlossen, wir wollen mal drauf eingehen, was denn der Unterschied ist zwischen gesunder Ernährung und einem gesunden Essverhalten und was so die ersten Punkte sind, die ich in der Regel angehe mit meinen KlientInnen, wenn sie zu mir in die Beratung kommen, die eine Diagnose oder eine chronische Erkrankung haben und eben lernen wollen, ihre Erkrankung oder ihre Symptome wirklich auch im Einklang mit dem eigenen Körper zu managen. So, ich nenne es mal gesunde Ernährung versus gesundes Essverhalten, weil das ist nicht dasselbe. Und ich habe ja letzt eine Podcast-Episode zur Fettleber gemacht, da habe ich das auch angesprochen. Ja, da gab es, also es gibt den Tag der gesunden Ernährung, der ist jedes Jahr im März, am 7. März und den hat der VFED initiiert. Und da hatte ich mal so die, ja, den Gedanken aufgegriffen, ob es nicht sehr viel gescheiter wäre, wenn wir einen Tag des gesunden Essverhaltens hätten. Aber letztendlich brauchen wir beides. Also zum einen die gesunde Ernährung Was ist es überhaupt? Die gesunde Ernährung, die beschreibt die Auswahl und Zusammensetzung von Lebensmitteln und Nährstoffen in einer Weise, die den Körper ausreichend mit allem versorgt, was er braucht, um funktionsfähig und möglichst gesund zu bleiben. Das sind so die Stichworte, die da meistens dazu fallen sind. Nährstoffdichte, Vielfalt, Ausgewogenheit, pflanzenbetont, Vollwertigkeit und auch bedarfsgerecht. Und was ein großes Thema bei gesunder Ernährung ist, sind natürlich auch die wissenschaftsbasierten Empfehlungen für die Prävention von Krankheiten und eben auch die Behandlung von Krankheiten, sofern das mit Ernährung möglich ist, da positiv Einfluss zu nehmen. Gesundes Essverhalten dagegen beschreibt den Umgang mit Essen, inklusive Wahrnehmung von Hunger und Sättigung, der emotionalen Beziehung zum Essen und der Fähigkeit, flexibel und genussvoll zu essen, ohne starre Regeln, Überkontrolle oder Schuldgefühle. Und das ist was ich zum Beispiel auch in der Beratung häufig gefragt werde. Ne? Ich habe hier die und die Regel, ist das ein Problem? Und da ist meine Gegenfrage immer, wie flexibel bist du denn? Na, was passiert denn, wenn du die Regel mal nicht einhalten kannst? Wie sprichst du denn dann mit dir? Kompensierst du vielleicht dann diesen Regelbruch? Hast du Schuldgefühle? Hast du Schamgefühle? Und wenn da jetzt jemand sagt, nö, das habe ich alles nicht, also ich breche halt diese Regel und dann mache ich einen Haken dran und dann esse ich ganz normal weiter, als wäre nichts passiert, dann sage ich, okay, dann sehe ich da jetzt auch kein Problem. Ja, wenn das aber dann in so eine Negativspirale reingeht, wenn es zu so einem Regelbruch kommt, das ist dann was, wo ich dann sage, wollen wir vielleicht mal dahinter gucken? Ja, hättest du mal Lust, mal dahinter zu blicken? Und beim gesunden Essverhalten sind so die Stichworte Körpersignale, also beispielsweise Hungersättigung, Genussfähigkeit, Flexibilität, emotionale Balance, achtsames Essen, Selbstfürsorge, ne, keine restriktiven Regeln, ne, immer so mit der Flexibilität im Hinterkopf und auch eine soziale und kulturelle Einbettung unserer Ernährung. Und die gesunde Ernährung kombiniert mit einem gesunden Essverhalten, das ist dann im Prinzip das, was auch eine gesunde, nachhaltige und bedürfnisorientierte Ernährungsweise ausmacht. Und das 10. Prinzip der intuitiven Ernährung, also die Gesundheit durch sanfte Ernährung erhalten, die ist nicht umsonst auch das letzte Prinzip, weil wenn jemand noch sehr viele Regeln in der Ernährung hat und oder ein negatives Körperbild und oder einen niedrigen Selbstwert und oder Restriktionen das Essverhalten bestimmen. Und ganz wichtig, die können sowohl physisch sein, also dass man sich wirklich verbietet, etwas zu essen und das dann auch nicht isst, oder mental, dass man sich zwar alles erlaubt zu essen, aber danach eben diese Schuldgefühle hat oder vielleicht auch Schamgefühle beim Essen, heimlich essen, das ist auch immer eine Verhaltensweise, die ein sehr starker Hinweis darauf ist, dass das eigene Essverhalten zum Beispiel mit Scham besetzt ist. Und wenn jemand all das noch hat, dann kann eine in Anführungszeichen Optimierung oder Anpassung der Ernährung sehr schnell dazu führen, wieder in alte Diätmuster zurückzufallen und dann natürlich auch mit allen negativen Begleiterscheinungen. Das ist auch was ich schon im Podcast mehrmals angesprochen habe, was ich auch nicht müde bin zu wiederholen, damit eine Ernährungsweise die Gesundheit und das Wohlbefinden wirklich unterstützen kann, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt werden. Erstens, es muss ausreichend gegessen werden, um dem Körper die Energie zu geben, die er tagtäglich braucht. Und hier gilt auch im ersten Schritt Quantität vor Qualität. Und ja, du hast dich gerade nicht verhört. Es ist erstmal überhaupt wichtig, ausreichend Energie, also Kalorien reinzubringen. Und erst dann, wenn der Körper ausreichend mit Energie versorgt ist, kann dann im nächsten Schritt überlegt werden, an welchen Stellschrauben noch gedreht werden kann, um Nährstoffversorgung und Ernährungsqualität zu verbessern, falls das ein persönliches Ziel ist. Und die zweite Voraussetzung ist, mit welcher inneren Haltung eine Ernährungsumstellung erfolgt. Und dann, das ist vielleicht so die dritte Herausforderung, sage ich mal, überhaupt irgendwo anzufangen. Ja, so anstatt sich im Vorfeld in Details zu verlieren und dann häufig gar nicht erst zu starten. Wenn wir mit Stress, Druck, Kontrolle an die Sache rangehen und die anderen Faktoren, die wir individuell beeinflussen können, um unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu verbessern. Wenn die nicht stimmen, dann wird selbst die in Anführungszeichen perfekte Ernährung nicht viel bewirken können. Also ich ziehe da immer den Vergleich ran. Ja, du brauchst nicht das Wohnzimmer neu einrichten, wenn gerade die Bude brennt. Das bringt dann einfach nichts. Wir verlieren uns ganz häufig bei der Ernährung so in Details und auch in Perfektionismus, ja. Also ich habe früher auch stundenlang recherchiert, ob jetzt Mandeln oder Cashewnüsse besser sind oder ob ich jetzt lieber eine halbe oder eine Viertel Banane in den Smoothie reintun soll oder ob jetzt irgendwie ich lieber Dinkel-Couscous essen soll oder Weizen-Vollkorn-Bulgur. Ja, also ich habe da unfassbar viel Zeit verbracht, um so diese Details mir anzugucken. Aber das ist völliger Humbug, weil einzelne Lebensmittel definieren nicht unsere Gesundheit. Ja, einzelne Lebensmittel oder auch Supplemente. Und ich bin nicht gegen Supplemente. Ja, ich glaube, dass die sinnvoll sein können. Und das ist aber auch höchst individuell. Und ich werde hier überhaupt keine Empfehlung geben. Also ich kann bloß sagen, dass ich auch supplementiere und das aber auch regelmäßig kontrollieren lasse und dann ein Blutbild mache, ne, weil man da eben auch leicht überdosieren kann. Also einzelne Lebensmittel oder Supplemente können eine unausgewogene Ernährung nicht in Anführungszeichen retten. Und einzelne Lebensmittel, ja, ruinieren auch keine nährstoffreiche, ausgewogene Ernährungsweise. Und da dürfen wir uns auch immer wieder klar machen, dass eine gesunde Ernährung immer in Anführungszeichen, auch mit einem gestörten Essverhalten einhergehen kann. Ne, zum Beispiel ein orthorektisches Verhalten, wo dann auch gar keine Flexibilität irgendwann mehr möglich ist. Und ein gesundes Essverhalten kann auch in Phasen suboptimale Ernährung einschließen. Ja, es kann auch sein, dass ich mal einen Tag kein Gemüse esse. Auch das bringt mich nicht um. Ja, das hat keinen langfristigen Schaden, wenn ich jetzt mal einen Tag kein Gemüse esse. Ja, ich merke das dann meistens am nächsten Tag, weil meine Verdauung dann nicht so smooth ist wie sonst. Aber da sagt mir mein Körper auch direkt, ne, was er davon hält, wenn ich wenig Gemüse esse oder mal kein Gemüse esse. Aber das schadet mir jetzt nicht, wenn das mal passiert. Ne? Weil auf lange Sicht, es zählt das, was du in einer Woche isst oder in einem Monat isst oder in einem Jahr isst. Ne? Und nicht eine einzelne Mahlzeit oder ein einzelner Makronährstoff. Und ja, ich weiß, das geht absolut gegen alles, was die meisten Ernährungsfachkräfte in ihrer Ausbildung gelernt haben. Ja, und ich wäre oft angegangen, dass das irgendwie nicht evidenzbasiert wäre, was ich hier tue. Und ich soll doch mal die Leitlinien lesen. Und ich kann da bloß sagen, ich arbeite evidenzbasiert und ich kenne die Leitlinien, aber ich muss nicht in alle mitgehen. Und wenn ich beispielsweise entgegen der Leitlinie behandle oder berate, ja, dann kann ich das auch in der Regel extrem gut begründen. Und die Frage ist ja jetzt gerade immer noch, was mache ich denn jetzt, wenn ich eine chronische Erkrankung habe? Und ich kann dir bloß sagen, ich kann dir mögliche Ansätze geben. Also auch in meinem Buch, das sind natürlich mögliche Ansätze. Ja, so mache ich das. Und ich wünsche mir immer, dass du dich von meiner Arbeit oder na, hier im Podcast, von dem, was ich sag, inspirieren lässt. Aber lass dich auch sehr gerne anti-inspirieren. Ja, wenn ich was sag, wo du sagst, boah, da kann ich gar nicht mitgehen oder das ist absolut gar nichts für mich. Ja, da kommt sofort irgendwie, also da fahre ich hier direkt hier die Krallen aus oder die Widerstände oder die, nee, geht gar nicht. Ja, lass dich anti-inspirieren. Dann nimm das als Inspiration, um dich zu fragen, ne, was brauchst denn du? Was ist dein Bedürfnis? Wie kannst du das erfüllen? Bei chronischen Erkrankungen ist es ja leider so, dass die Diagnosen dann oft mit Verboten einhergehen. Und ich möchte jetzt mal so ein bisschen aufzählen, was denn so mögliche Probleme sein können, die auftreten bei Verboten rund ums Essen. Und es muss auch nicht sein, dass das jetzt eine Herausforderung für dich ist oder das muss jetzt auch nicht unbedingt ein Problem sein, dass du dann bei dir siehst, sondern das ist eher so allgemein. Und wie gesagt, du suchst dir das raus, was zu dir passt und was nicht. Mögliche Probleme sind beispielsweise Heißhunger und Kontrollverlust. Verbote steigern oft das Verlangen und können zu Essanfällen führen oder erhöhen die Wahrscheinlichkeit, ja, dass dann sozusagen das Pendel, wenn man das sehr lange in eine Richtung auslenkt, in die Richtung Verzicht und Restriktion, dass es dann bei irgendeiner Gelegenheit auch so im, ja, mit der gleichen Kraft, mit dem gleichen Schmackes, wird man sagen in Franken, dann so in die andere Richtung ausschlägt. Wenn du dir Essen verbietest oder wenn Restriktionen dein Ernährungsverhalten bestimmen, dann kann das die natürliche Wahrnehmung deiner körperlichen Bedürfnisse überdecken. Also wenn du da mehr im Kopf bist als in deinem Körper, und ich meine das gar nicht abwertend. Ja, ich bin auch total gerne in meinem Kopf, weil auf meinen Kopf kann ich mich in der Regel verlassen, ja, und spüren, also wirklich Dinge zu spüren. Das ist sehr viel anstrengender. Also, ne, ich kann das total verstehen, wenn du da in deinem Kopf bist. Nur wenn wir das sind, dann haben wir einen erschwerten Zugang zu unseren Körpersignalen, wie beispielsweise Hunger und Sättigung. Wenn wir uns Essen verbieten oder wenn dir jemand was streicht beim Essen, ja, dann kann es dazu führen, dass wir Essen moralisch aufladen, dass wir plötzlich Schuld- und Schamgefühle empfinden, und die belasten natürlich das emotionale Wohlbefinden. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn es Restriktionen beim Essen gibt, also zum Beispiel bei mir aufgrund meiner Histaminintoleranz und aufgrund des Mastzellaktivierungssyndroms und auch aufgrund des Rheumas, du hast es ja gerade in meiner Einleitung gehört, ich esse bestimmte Lebensmittel und merke dann so eine direkte Reaktion auch meines Körpers, also dass ich beispielsweise Gelenkschmerzen bekomme oder dass ich am nächsten Tag dann Gelenkschmerzen habe. Das heißt, ich habe einen Verzicht in meiner Ernährung, ich brauche leider einen Verzicht in meiner Ernährung, aber das führt natürlich zu sozialen Einschränkungen. Also ich nenne das immer so erschwerte Teilhabe, also ich kann nicht mehr so unbedarft am Leben teilhaben wie früher. Ne? Gemeinsames Essen oder auch bestimmte soziale Situationen, die können stressbesetzt sein, und das kann dann eben auch dazu führen, dass die ganz vermieden werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Klientin habe oder eine neue Patientin in der Ernährungstherapie, dann habe ich so drei Punkte, auf die wir uns meistens konzentrieren. Und diese drei Punkte, also zu Beginn, und dann kommt ja meistens auch noch, kommen so ganz individuelle Themen auch noch hoch, aber so diese drei Punkte, die habe ich eigentlich bei jeder Person in der Beratung. Das heißt, zum einen haben wir das Motto, das kennst du auch schon hier aus dem Podcast, hinzufügen statt verzichten. Dann beschäftigen wir uns damit, wirklich auch diese Diagnosescham abzulegen. Und als dritter Punkt wollen wir dann auch die Selbstkompetenz stärken. Was bedeuten jetzt diese einzelnen Punkte? Hinzufügen statt verzichten. Bei der Ernährung heißt es, oder bei unserer Ernährungsweise heißt es, wir schauen, an welchen Stellen wir den Speiseplan bereichern können. Also wir fokussieren uns auf Sättigung und Genuss, auf ausgewogene, regelmäßige Mahlzeiten. Ich habe in der Regel die Faustregel, ne, bei Insulin, Resistenz und Diabetes Typ 2 führe ich die sowieso immer ein, aber auch bei allen anderen Stoffwechselerkrankungen, aber auch beispielsweise in der präventiven Ernährungsberatung. Und ja, die heißt jetzt Faustregel, Regel, aber eher so, weil Faustregel halt so ein fester Begriff ist, ja. Und diese Faustregel ist Kohlenhydrate mit Protein, Fett und Ballaststoffen kombinieren. Und ganz wichtig, bitte nicht dogmatisch. Ich hatte mal eine Klientin, das war total süß, die ist mit ihren Freundinnen in die Disco gegangen, und ne, weil wir halt diese Faustregel hatten, dass sie Kohlenhydrate mit Protein, Fett und Ballaststoffen kombinieren soll, wenn sie kann. Ich dachte eigentlich, ich habe deutlich gemacht, wenn sie kann, aber ich glaube, es kam nicht ganz so deutlich rüber, wie ich mir das gewünscht hätte. Und sie hat dann in der Disco ihre Nüsschen ausgepackt und halt zu ihrem süßen Cocktail, wo ja Zucker drin ist, dann ihre Nüsschen verzehrt. Und ihre Freundinnen haben sie natürlich ausgelacht, was auch nicht okay ist, weil, ne, also die Welt wäre eine sehr viel bessere, wenn wir nicht das Essen von anderen Menschen kommentieren, wenn wir auch nicht unser eigenes Essen kommentieren. Aber es war halt so goldig, wie sie das erzählt hat, ne? Und sie war dann natürlich auch ganz empört und dass halt ihre Freundinnen da über ihre Nüsschen gelacht hat. Dann habe ich auch gesagt, du, bitte nicht dogmatisch, ja, guck, wo du es gut umsetzen kannst. Du musst dich aber jetzt nicht irgendwie in eine Situation bringen, also wo du dich dann unwohl fühlst, ja. Und Faustregel, ja, da ist das Wort Regel drin, aber wirklich zu gucken, wo geht's denn und wo geht's nicht, und dann eher so dieses, was brauche ich denn, damit's da vielleicht geht, ja, und nicht, jetzt strenge ich mal ein bisschen mehr an, damit es besser klappt, sondern was brauche ich vielleicht, wie kann ich die Rahmenbedingungen verändern, dass es mir leichter fällt, oder dann auch einfach zu sagen, na, also natürlich möglicherweise in gewissen Grenzen, es kommt auf deine Erkrankung auch an und es kommt darauf an, was du gerade machst, also das so als kleiner Disclaimer, aber dann, wenn man die Möglichkeit hat, dann auch zu sagen, okay, gerade eben geht's halt nicht, ich genieße das jetzt, mach einen Haken dran und dann geht's danach ganz normal weiter. Das ist nämlich auch so ein Motto, so viel Essensfreiheit wie möglich und nur so viel Verzicht, wie es auch unbedingt nötig ist. Das heißt, dass wir Verbote und Restriktionen, ne, sowohl physisch als auch mental, an möglichst vielen Stellen auch hinterfragen. Hinzufügen statt verzichten heißt auch, dass wir uns auf gesundheitsfördernde Verhaltensweisen konzentrieren und aber auch auf gesundheitsfördernde Verhältnisse. Ja, weil auch das gehört zusammen. Ne? Wie gesunde Ernährung und gesundes Essverhalten gehören auch die gesundheitsfördernden Verhaltensweisen und Verhältnisse zusammen. Das bedeutet, wir setzen dort an, wo man selbst Gestaltungsspielraum hat. Und ich nenne das immer die Stellschrauben. Ja, welche Stellschraube kannst du drehen? Und zwar so, dass es möglichst leicht ist und am besten eine große Wirkung erzielt. Und das ist immer im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Und wir versuchen, Verhaltensweisen zu etablieren auf eine liebevolle und rücksichtsvolle und bedürfnisorientierte Weise. Und wir wollen absolut keine Perfektion anstreben. Ja? Wenn ich Hausaufgaben aufgebe, dann sage ich auch ganz oft, mach die so okay. Ja? So eine 3- ist eigentlich gut. Weil wenn wir Perfektion anstreben, kann es sein, dass wir uns wieder in den Details verlieren, und Perfektion ist nicht nachhaltig, weil das viel zu viel Energie und Kapazitäten braucht. Und dann brauchen wir natürlich auf der anderen Seite auch gesundheitsfördernde Verhältnisse, ja, individuell passende Rahmenbedingungen schaffen, die auch einen nachhaltigen, positiven Umgang mit der Erkrankung ermöglichen. Ja, zum Beispiel, wir gucken auf Situationen, was aktivieren kann. Und ich zum Beispiel musste meine ganzen Kochbücher erstmal wegräumen, weil ich habe die aufgeschlagen und war dann sofort traurig, dass ich das nicht mehr essen kann. Also ich habe das wirklich weg. Und ein ganz wichtiger Punkt ist sein dürfen. Ja, zu gesundheitsfördernden Verhältnissen gehört auch, dass wir beispielsweise Gewichtsstigmatisierung und Diskriminierung bekämpfen. Weil ich habe das so oft, ja, ich habe so großartige, tolle, wundervolle KlientInnen, ne, die so an sich arbeiten und bedürfnisorientiert und liebevoll versuchen, das alles umzusetzen und tolle Fortschritte machen. Und dann, ja, kommen sie in die Beratungseinheit und ich sag hallo und sie fangen an zu weinen. Und dann hat jemand beispielsweise sie beschämt, ne? Oder halt irgendwas gesagt, den Körper kommentiert oder irgendwie sowas gesagt, ja, das Kleid ist so unvorteilhaft oder was weiß ich. Und das tut mir im Herzen so weh, ja, diese große Anstrengung und Mühe, ja, und diese unfassbar tolle Intention. Und dann kriegen sie da so einen vor den Latz geknallt. Sein dürfen, das ist so wichtig, wenn wir gesundheitsfördernde Verhältnisse schaffen wollen, dass Menschen sein dürfen. Und zwar so, wie sie in diesem Moment sind. Ja, wir müssen nicht die beste Version unserer selbst werden. Ich hasse das. Ich hasse diesen Leistungsdruck, ja, diese Optimierung, auch in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble. Ja, ich bin total für Persönlichkeitsentwicklung, aber immer dieses, sei die beste Version deiner selbst. Nein, bitte einfach mal sein dürfen. Da hätten wir so viel mehr davon. Und zu sein dürfen gehört natürlich auch Grenzen setzen, mit der eigenen Energie haushalten, kleine Erfolge feiern. Und ich bin immer die allergrößte Cheerleaderin meiner KlientInnen. Ich feiere wirklich jede einzelne Kleinigkeit, weil wir werten das ganz oft so ab. Ja, und da mal die Perspektive zu wechseln und zu sagen, ja, okay, es ist jetzt vielleicht nicht so gelaufen, wie ich das vorhatte, aber allein, dass ich es immer wieder versuche und neue Möglichkeiten versuche und liebevoll zu mir bin und respektvoller zu meinem Körper und netter mit mir spreche, das ist schon so, so, so viel. Und um es nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, und ich glaube, der Satz ist auch mehr oder weniger so in meinem Buch, Beschämungen sind sowohl aus moralischer als auch psychologischer Sicht unangemessen. Sie sind nicht nur ineffektiv, sondern sie widersprechen auch einem achtsamen und respektvollen Umgang miteinander. Und Beschämungen heißt zum Beispiel auch zu implizieren, dass eine Person möglicherweise Schuld an ihrer Diagnose hat. Also gerade mit einem hohen Körpergewicht geht auch häufig so dieses Thema der Schuldfrage einher, sowohl im Alltag als auch in der Gesundheitsversorgung. Und das geht so hin von subtilen Andeutungen, ne, wirklich bis zu offenen Vorwürfen. Und ich nehme jetzt mal so ein überspitztes Beispiel. Eine schlanke Person bekommt die Diagnose Diabetes Typ 2. Die bekommt oft so diese Rückmeldung, oh nein, was für ein Pech, das tut mir so leid, ja, wie konnte denn das passieren, du hast doch alles richtig gemacht, das hast du nicht verdient, ja, und dann kommt eine dicke Person, bekommt dieselbe Diagnose, auch Diabetes Typ 2, und dann kommt eher sowas, naja, war ja nur eine Frage der Zeit, ja, die hat zu viel gegessen, die hat sich zu wenig bewegt, kein Wunder, wie die sich verhalten hat, braucht sich jetzt nicht zu beschweren, ist ja selbst schuld, wenn sie so dick ist. So, Diagnosen haben oft relativ wenig zu tun mit dem Verhalten, weil es nicht nur das Verhalten ist. Ja, natürlich kann man eventuell mit dem Verhalten beitragen, aber es gibt ja beispielsweise auch Menschen, die machen alles in Anführungszeichen falsch, werden überhaupt nicht krank. Es gibt Menschen, die machen alles richtig und entwickeln eine Erkrankung oder es manifestiert sich eine Erkrankung, und da müssen immer ganz, ganz viele Faktoren dazukommen. Und es bringt wenig, da in dieser, ja, Schuldfrage stecken zu bleiben. Ja, also selbst unter der Annahme, jemand hätte die eigene Erkrankung vollständig selbst verursacht, das der Person zu sagen und sie auch in diesem Glauben zu bestärken, das führt zu keiner positiven Veränderung. Und ich glaube, es ist hilfreicher, den Blick auf das zu richten, ne, was jetzt unterstützt, was jetzt entlastet und was jetzt stärkt, ne, statt nach der Schuld zu fragen und wirklich ganz unabhängig davon, wie es auch zu dieser Erkrankung kam. Ich glaube daran, dass Menschen immer nur das tun, auch was sie können, ja, und auch das zum Beispiel kontraproduktive Verhaltensweisen oder selbstverletzende Verhaltensweisen oder auch Verhaltensweisen, die andere Menschen verletzen. Ja, ich möchte das nicht entschuldigen, auf keinen Fall. Aber ich glaube, dass es meistens einen Grund dafür auch gibt. Ja, und ich glaube halt, wenn wir es besser wissen, können wir es dann vielleicht auch besser machen. Also wenn wir dahinter schauen, wenn wir eher diesen Grund suchen, ja, was uns dazu halt bringt, bestimmte Dinge zu tun, von denen wir eigentlich wissen, das verletzt mich jetzt oder das ist kontraproduktiv zu meinen Zielen. Und da so einen Perspektivwechsel zu vollziehen, ne, wenn wir die Diskussion nach der Schuldfrage gar nicht erst aufkommen lassen, weil die ja zu nichts führt, und stattdessen die Perspektive wechseln, fördern wir damit die Selbstkompetenz von Menschen, weil sie dann Handlungsspielräume sichtbar macht, weil sie einen mitfühlenderen Umgang auch mit sich selbst beispielsweise dann erst ermöglicht. Und damit sind wir jetzt beim dritten Punkt, ja, die Selbstkompetenz stärken und auf das fokussieren, was wirklich zählt. Selbstwirksamkeit, Unterstützung, ein mitfühlender Umgang mit sich selbst. Und da habe ich auch so ein paar Stichworte noch mitgebracht, zum Beispiel Kraftquellen im Alltag finden. Ne, was tut mir gut? Was gibt mir Kraft? Was funktioniert trotz allem? Ich glaube schon, dass es Sinn macht, auch auf das Positive zu schauen, aber ne, das Negative trotzdem nicht wegdrücken. Also es geht jetzt hier nicht darum, sich abzulenken oder toxisch positive Mindset zu etablieren. Ja, ich muss mir das nur hin manifestieren und ich muss nur an das Gute glauben und dann wird auch alles gut. Ja, da kann ich nicht so mitgehen. Und ich glaube, es ist auch an vielen Stellen wichtig, wirklich so diese einzelnen Stufen der Trauer durchzumachen. Das hat mir auch letzte Woche im Podcast, falls du die Episode noch nicht gehört hast. Und wenn du diese Stufen durch bist, dann eben zu fragen, okay, und was kann ich jetzt tun? Welche Möglichkeiten habe ich? Was funktioniert? Wie kann ich meine Selbstkompetenz stärken, indem ich mich auf das Positive fokussiere? Und dann fange ich nämlich an, Handlungsspielräume zu erkunden. Was kann ich beeinflussen? Auch im Kleinen, ja. Oft ist der erste Schritt der schwierigste, ja, der die meiste Kraft kostet, überhaupt anzufangen, ne, nicht in den Details zu verlieren, sondern diesen Schritt zu machen und sich dafür zu fragen, wo sind meine Stellschrauben? An welcher Stellschraube ist es für mich am leichtesten zu drehen? Du musst dir nicht sofort immer das Schwierigste vornehmen. Du kannst es dir leicht machen. Du sollst es sogar dir leicht machen, ja. Und dann zu gucken, wie kann ich denn meine Selbstfürsorge fördern? Wie kann ich gut für mich sorgen, ne, ohne Druck oder Schuld? Und die wichtigste Frage dafür ist für mich immer, was brauche ich jetzt in diesem Moment? Also es geht auch wieder um Bedürfnisse, ne? Und es geht immer um diese drei Dinge. Spüren, also wahrnehmen, interpretieren und reagieren. Wenn ich nicht weiß, was ich gerade brauche, wenn ich es nicht spüren kann, dann habe ich keine Möglichkeit, das zu interpretieren und werde wahrscheinlich auch nicht unbedingt angemessen dann reagieren und handeln. Und dafür ist es eben wichtig, sich erstens zu spüren, ne, und dann auch das in einen Kontext einzuordnen, im besten Fall in so einen liebevollen Kontext und dann realistische erste Schritte finden. Ne, was ist jetzt möglich für mich? Was ist hilfreich für mich? Was bringt jetzt eine Verbesserung, auch wenn es nicht perfekt ist? Und auch hier kann ich dir nochmal die Episode 179 ans Herz legen. Die heißt eine Frage der Schuld. Sollte ich als dicke Person Verantwortung übernehmen? Ich glaube, wir können nur Verantwortung übernehmen, wenn es auch in unserer Hand liegt, ja, für Faktoren, die außerhalb unseres Handlungsspielraums liegen. Wie sollen wir da Verantwortung übernehmen? Ich kann jetzt auch nicht Verantwortung für das Wetter übernehmen. Ich bin nicht verantwortlich dafür, dass die Sonne scheint oder dass es regnet. Ich habe das nicht in meiner Hand. Ich kann es nicht beeinflussen. Warum sollte es dann meine Verantwortung sein? Also, wenn dich das anspricht, hör mal sehr gerne in die Episode 179 rein. Da habe ich so ein bisschen meine Gedanken dazu geteilt. Ich glaube, ich habe da ziemlich viel laut gedacht in dieser Episode. So, und damit bin ich jetzt am Ende dieser Episode. Ich könnte natürlich jetzt noch ganz, ganz viel erzählen, aber ich wünsche mir natürlich, dass du mein Buch liest, dass du dir mein Buch gerne kaufst, dass du da ganz viel rausziehen kannst. Ich habe da ganz, ganz viele Dinge erklärt, auch nochmal zum Wunsch nach der Gewichtsabnahme. Ich habe das in allen Einzelheiten erklärt, was ich damit meine, wenn ich zum Beispiel sage, dass wir das System überlasten. Ich habe das in allen Einzelheiten erklärt, wie unsere Leistungsgesellschaft, in der wir ja leben, uns zurückhält, wirklich bedürfnisorientiert zu handeln, Selbstfürsorge zu betreiben. Also, falls du es noch nicht gemacht hast, ich freue mich, wenn du mein Buch kaufst. Ich freue mich, wenn du es liest, falls du es schon gekauft hast, falls du es vielleicht sogar schon gelesen hast, wenn du die Episode jetzt anhörst. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat, wenn du Aha-Erlebnisse rausziehen konntest. Ich freue mich, wenn du es weiterempfiehlst. Wie gesagt, da ist mein ganzes Herzblut, meine ganze Expertise, mein ganzer Erfahrungsschatz, den ich auch als Ernährungsfachkraft habe, als beratend tätige Ernährungsfachkraft. Das ist ja auch, finde ich, ganz wichtig, weil ich kann mich natürlich hinstellen und irgendwelche Empfehlungen geben, aber es ist ja auch ganz wichtig, zu immer wieder sozusagen diese Rückmeldung zu bekommen, wie dies auch jemand in den eigenen Alltag integrieren kann. Weil die beste Empfehlung nützt nichts, wenn Menschen das nicht umsetzen können. Ich möchte dir jetzt ganz zum Schluss noch ein Bild mitgeben. Ich habe vor einigen Monaten das Töpfern angefangen. Das ist auch so eine total abgefahrene Geschichte. Kann ich vielleicht auch irgendwann mal im Podcast teilen, wenn dich das interessiert, wie ich zum Töpfern gekommen bin. Und nein, ich habe es nicht auf Instagram gesehen, habe dann gedacht, oh, das könnte ich auch mal ausprobieren, sondern das hat natürlich dazu beigetragen, dass es jetzt auch gerade im Trend ist, wie es dazu kam. Aber es ist wirklich eine ganz abgefahrene Geschichte. Und ich beschäftige mich gerade viel mit Töpfern, mit Techniken. Und wie gesagt, falls du jetzt in der Situation bist, dass du das irgendwie auf Instagram gesehen hast, dir gedacht hast, cool, könnte ich mal ausprobieren und dann dein Herz ans Töpfern verloren hast, sage ich nur herzlichen Glückwunsch. Mega freue ich mich für dich. Also ich wollte das jetzt auch überhaupt gar nicht abwerten oder so. Also falls es so rübergekommen ist, entschuldige ich mich in aller Form, nehme das hiermit zurück. Ja, egal, wie jemand zum Töpfern findet, wenn die Person ihr Herz dran verliert, freue ich mich. Mir geht's auch so. Ich habe total mein Herz dran verloren, so, um zu euch aufzureden. Beziehungsweise will ich ja noch dieses eine Bild teilen. Es gibt beim Töpfern eine Technik, die heißt Kintsugi. Das ist eine traditionelle japanische Technik, bei der zerbrochene Keramikstücke wieder zusammengesetzt werden. Und diese Naht, also diese Bruchnähte, die werden vergoldet oder manchmal sind es auch Platinnähte, also da kommt ein Edelmetall drauf, ja. Und die Philosophie dahinter ist, dass Brüche und Reparaturen Teil der Geschichte eines Objekts sind und es einzigartig machen. Und diese Technik versucht nicht, diese Brüche, diese Bruchstellen, ja, also dieses Kaputte zu verstecken, sondern diese Technik betont die Brüche und wertschätzt diese. Und ich habe so oft Klientinnen, die sagen, ich habe jetzt diese Diagnose, ich fühle mich irgendwie kaputt, ich kann nicht mehr die Leistung bringen, wie ich das früher gemacht habe. Und ich habe da anscheinend auch einen großen Teil meines Selbstwertes rausgezogen, weil ich ganz schön zu schaffen damit habe, ja, dass eben jetzt nicht mehr alles so geht, dass ich nicht mehr so ein leistungsfähiges Mitglied vielleicht auch der Gesellschaft bin. Ja, ich werte mich dafür ab, ich werde von anderen abgewertet und das ist ganz, ganz schwierig für mich und ich kann das so sehr nachvollziehen, weil es eben auch ja was Persönliches ist. Also ich bin auch Betroffene, ja, und ich kann auch vieles nicht mehr so wie früher und das macht natürlich einem zu schaffen und deshalb finde ich dieses Bild so wunderschön, ja, statt diese Brüche im Leben, ne, etwa durch Diagnosen oder Einschränkungen oder Leidensphasen zu verstecken oder als Makel zu empfinden, ist hier vielleicht so dieser Perspektivenwechsel, dass man diese möglicherweise annehmen kann, irgendwann, also nicht von heute auf morgen. Und ich will wirklich auch damit nicht sagen, dass alles Schlimme, was uns passiert, in Anführungszeichen passieren soll, ganz sicher nicht. Dafür habe ich schon viel zu viele schreckliche Sachen auch gehört, die Menschen widerfahren sind, die hätten nicht sein sollen. Und ich glaube auch nicht, dass aus allem irgendwie was Positives rauskommen soll. Die Dinge anzunehmen, dass sie Teil der eigenen Geschichte sind und sie auch lernen, so zu sehen, das kann sehr stark auch die Selbstwirksamkeit fördern. Ja, weil das ist so ein Zeichen für mich von Überwindung, von Anpassung und vielleicht auch von Wachstum. Und wie gesagt, das muss nicht sein. Vielleicht ist es das totale Anti-Beispiel für dich, was ich gerade bringe. Ja, eine absolute Anti-Inspiration. Vielleicht kannst du aber auch Kraft daraus ziehen, wenn ich dir dieses Bild gebe und sag, die Narben, die wir alle haben, die bleiben sichtbar. aber sie sind jetzt vergoldet. So, damit bin ich am Ende dieser Episode. Falls du das Buch noch nicht gekauft hast, ich freue mich sehr, wenn du es noch tust. Du unterstützt damit meine Arbeit, du unterstützt diesen Podcast, der kostenlos verfügbar ist, der mich wirklich jede Woche auch mehrere Stunden Arbeit kostet. Und ich möchte, dass der kostenlos verfügbar bleibt, also gerade auch für Menschen, die sich zum Beispiel eine Beratung nicht leisten können. Die bekommen durch ihn auch Zugang zum Thema Anti-Diät, zum Thema intuitive Ernährung und zum Thema Gewichtsdiskriminierung. Und ich habe auch immer sehr viele Menschen hier im Podcast. Ich versuche natürlich auch, KollegInnen zu empfehlen, um da auch Perspektiven zu erweitern. Aber ne, vielleicht ist dieses Buch so der erste Einstieg auch in diese neue Welt, in dieses Paralleluniversum. Und es lohnt sich auch wirklich für dich. Und was mir eben auch ganz wichtig war, ist, das Buch so zu schreiben, dass es auch sehr leicht lesbar ist, dass es unterhaltsam ist. Und ich muss auch tatsächlich selber an der einen oder anderen Stelle dann laut lachen, wie wir zum Schluss, also die letzte Korrektur gemacht haben. Und ich bin natürlich gespannt, ob du vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle lachen musstest. Also schreib mir gerne, wenn du was witzig fandest oder vielleicht musstest du auch an irgendeiner anderen Stelle weinen. Vielleicht möchtest du auch das mir schreiben. Ich freue mich da auf jeden Fall von dir zu hören. Und was mich natürlich auch brennend interessiert, was war denn dein größter Aha-Effekt im Buch? Welche Stelle hat dich vielleicht beschäftigt? Welcher Satz hat dich vielleicht begleitet? Ja, mehr als jetzt nur 2-3 Minuten. Weil für mich ist es immer so das größte Kompliment in unserer schnelllebigen Welt, ne, der ja im Sekundentakt konsumiert wird, wenn mir jemand zum Beispiel so ein paar Tage nach einem Seminar schreibt oder auch nach einer Podcast-Episode oder auch zwischen den Beratungseinheiten, nur dass diese eine Sache, die ich gesagt habe oder diese eine Idee, die irgendwie aufkam, die Person dann für ein paar Tage begleitet hat und nicht mehr aus dem Kopf geht. Und falls es dir auch so ging, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn du das mit mir teilst. Für mich sind es wie so kleine Schmuckstücke, so kleine Edelsteinchen, ja, die ich in meinem Schatzkästchen aufbewahre und die ich tatsächlich auch ab und zu brauche, wenn ich das Gefühl habe, es geht gar nichts voran oder ne, wir entwickeln uns in eine Richtung, die total rückläufig ist oder wenn ich so das Gefühl habe, ja, Body Positivity, das war jetzt mal irgendwie ein Trend, der gerade wieder abgeschafft wird, ne, und wenn ich zum Beispiel so das Gefühl habe, wir in der Anti-Diät-Bubble, wir machen überhaupt keinen Unterschied und natürlich intellektuell weiß ich das, dass es nicht stimmt, aber es fühlt sich einfach manchmal so an und dafür, für diese Momente habe ich so dieses kleine Schatzkästchen mit euren wunderbaren Rückmeldungen und mir das dann anzuschauen oder mich dann daran zu erinnern oder daran festzuhalten. Es gibt mir ganz oft dann auch Kraft, weiterzumachen und auch weiter zu kämpfen, dass unsere Welt eine sicherere wird, ja, für mehrgewichtige Menschen, dass wir anderen Menschen mit mehr Neugierde und Empathie und Respekt und Verständnis begegnen. Das ist mir eigentlich so mein größtes Anliegen und ich mache diese ganze Arbeit auch nur eigentlich, ja, auch natürlich zum größten, also was heißt zum größten, zu einem großen Teil für mich selbst, ja, dass ich in dieser Welt auch besser bestehen kann und ich glaube aber zum allergrößten Teil auch für meine Kinder, weil ich gerne diesen Kreislauf durchbrechen möchte, dass wir aufhören, Menschen ja nach ihrem Aussehen zu beurteilen, nach ihrer Leistung zu beurteilen, ja, und den Wert von Menschen vor allem auch daran festzumachen. Und ich hoffe wirklich, dass mein Buch da auch einen kleinen Teil dazu beitragen kann. Und dann wünsche ich dir jetzt zum Schluss dieser Episode unheimlich viel Spaß beim Lesen, ganz viele Aha-Effekte und bedanke mich bei dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meinen Newsletter, da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer ins Thema Gesundheit und Gewicht einsteigen wollen, kann ich mein erstes Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen. Und mein zweites Buch erscheint am 2. April 2025. Das kannst du bereits jetzt schon vorbestellen. Es heißt Intuitiv essen, gesünder werden, besser leben bei chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, PCOS, Allergien und Co. Und darin zeige ich auch, wie du trotz chronischer Erkrankung ohne Diät und den Verzicht auf bestimmte Lebensmittel genussvoll und entspannt essen kannst. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.anthonypost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du den Ist doch was du willst Podcast hörst, bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.